SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga verteidigt ihre Flüchtlingspolitik. Für sie sei es undenkbar, Menschen nach Eritrea zurückzuschicken. Ägyptens Geschenk an die Welt, nennt es der ägyptische Staatschef, den erweiterten Suezkanal. Das Volk jubelt seinem Herrscher zu.
Da rechnet man ihm die Erweiterung des Suezkanals als großen Erfolg an, der auch sehr stark mit nationalem Stolz verbunden ist,
sagt die Journalistin in Kairo vor der feierlichen Eröffnung. Der wirtschaftliche Erfolg des neuen Suezkanals wird auch von Ägypten selbst abhängen.
Schiffsverkehr im großen Bereich, also die Cargoschiffe, das ist ein sehr hartes Geschäft. Sollte Ägypten zu viel verlangen, dann fahren die großen Containerschiffe einfach um Afrika herum.
Unser Schwerpunkt. Russlands Präsident Putin hält Kurs. Für Lebensmittel aus der EU wird das Importverbot verlängert und konfiszierte Esswaren werden vernichtet. Die Reportage aus Moskau. Und um 13 Uhr das Rendezvous-Sommergespräch über den umstrittenen Roche-Turm in Basel, der für viele aussieht wie ein gezogener Zahn.
Gut, so Bilder wie der mit dem Zahn, das ist so eine Mode, dass die Leute Namen suchen für Häuser. Das finde ich relativ uninteressant,
sagt die Architektin von Herzog und Dömeron, Christine Binswanger. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Miriam Knecht. Sie hat die Nachrichten.
Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga verteidigt die Asylpraxis bei Eritreern. Es sei undenkbar, dass die Schweiz Menschen in einen Willkürstaat wie Eritrea zurückschicke, sagte sie vor Journalisten in Bern. Es gebe viele Berichte und unterschiedliche Informationen über das Land. Alle stimmten aber darin überein, dass Eritrea eine Diktatur und ein Unrechtsstaat sei. Dort habe nicht einmal das Internationale Komitee vom Roten Kreuz Zugang zu den Gefängnissen. Deshalb schicke auch kein einziges europäisches Land Menschen dorthin zurück. Sommaruga reagierte am traditionellen Sommerspaziergang auf einen Brief der Luzerner Regierung. Diese verlangt, dass Menschen aus Eritrea hier weniger leicht Asyl erhalten. Detailhändler in der Schweiz haben im ersten Halbjahr weniger eingenommen. Der Umsatz der Branche ging um 1,9% zurück. Das teilte das Marktforschungsinstitut GfK mit. Ein wichtiger Grund dafür sei die Aufhebung des Euro-Mindestkurses. Der Handel habe darauf reagiert und die Preise gesenkt. Dazu komme, dass weniger Kunden den Weg in die Läden fänden und so grundsätzlich weniger Waren verkauft würden. Weniger häufig über den Ladentisch gingen insbesondere Freizeitartikel, Unterhaltungselektronik und Möbel, wie es weiter hieß. Die Konsumenten kaufen aber nicht nur weniger ein, sie schätzen auch die Wirtschaftslage negativ ein. So rechnen sie mit mehr Arbeitslosigkeit und einer schlechteren Konjunktur, wie eine Befragung durch das Staatssekretariat für Wirtschaft zeigt. Und auch die Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich schaut nicht sehr optimistisch in die Zukunft. Sie rechnet wegen des starken Frankens mit einem Stellenabbau, insbesondere im Gastgewerbe und im Groß- und Detailhandel. Es gäbe aber auch Bereiche, die von der Frankenstärke profitierten. Dazu gehören gemäß KOF der Bausektor sowie Banken und Versicherungen. Die eidgenössische Zollverwaltung darf Banknoten mit Kokainspuren nicht vernichten. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. 2014 waren drei Männer an Grenzübergängen in Schaffhausen und im Jura kontrolliert worden. Sie hatten Kokainspuren an Händen, Geld und Ausweisen. Rund 30.000 Franken wurden ihnen abgenommen. Die betroffenen Personen reichten Beschwerde ein gegen die Vernichtung ihres Geldes. Das Gericht kommt nun zum Schluss, dass für eine Vernichtung die gesetzliche Grundlage fehle. Auf der französischen Insel La Réunion sind weitere Flugzeugwrackteile gefunden worden. Diese könnten von der verschollenen Maschine der Malaysia Airlines stammen. Gemäß den malaysischen Behörden wurden Trümmer wie Fenster und Sitzkissen gefunden. Die französischen Behörden werden diese nun untersuchen. Gestern hatte Malaysia erklärt, die Wrackteile, die letzte Woche gefunden worden waren, gehörten zur Maschine von Flug MH370. Diese war vor anderthalb Jahren verschwunden. Die französische Staatsanwaltschaft äußerte sich da vorsichtiger. Einen Tag, nachdem ein Flüchtlingsboot im Mittelmeer gekentert ist, suchen Rettungskräfte weiter nach Überlebenden, wie ein Sprecher der italienischen Küstenwache sagte. Bisher wurden 373 Menschen gerettet und nach Palermo auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien gebracht. Mindestens 26 Menschen ertranken. Gemäß Hilfsorganisation waren bis zu 600 Menschen auf dem Schiff. Es kenterte vor der libyschen Küste. 2015 könnte ein gutes Weinjahr werden. Dies, weil der Juli außergewöhnlich heiß war und das die Chasselas-Trauben früher zum Reifen brachte. Wie die landwirtschaftliche Forschungsanstalt Agroscope mitteilt, setzte der Reifeprozess 2 Wochen früher ein als sonst. Wenn die Bedingungen auch im August und September günstig blieben, dürfe in diesem Jahr mit einer guten Traubenqualität gerechnet werden. Damit zum Wetter. Heute und morgen ist es meist sonnig und heiß. Die Höchstwerte liegen heute bei 33, morgen bei bis zu 36 Grad. Über den Bergen bilden sich Quellwolken, lokale Schauer sind möglich.
Drei Reportagen erwarten Sie hier im Rendezvous. Die Armen nagen am Hungertuch und wir werfen Delikatessen in den Abfall. Russlands Umgang mit illegal importierten EU-Lebensmitteln empört die Menschen in Moskau. Ich hoffe, dass ich dank dem neuen Präsidenten 2 Jahre früher in Rente kann. Reportage bei den Wählern des neu vereidigten Präsidenten in Polen. Und was für New York die Freiheitsstatue ist, ist für Genf der Jet d'eau. Und seine Geschichte ist mindestens so spektakulär wie die der Statue. Die Reportage aus dem Untergrund von Genf. Zuerst aber nach Ägypten, wo sich in diesen Minuten Staatschefs aus aller Welt versammeln. Für den ägyptischen Staatschef al-Sisi ist es wohl der wichtigste Tag, seit er den damaligen Präsidenten Mursi ins Gefängnis geworfen hat. Er eröffnet heute feierlich den neuen Suezkanal und sowohl der Westen als auch Russland und China feiern mit. Die USA und Frankreich liefern sogar Kampfflugzeuge pünktlich zum Fest. Trotz der schlechten Menschenrechtslage im Land, trotz der Absetzung des demokratisch gewählten Präsidenten Mursi, scheint Staatspräsident al-Sisi also mittlerweile aufgenommen in der internationalen Gemeinschaft. Auch wegen des 35 Kilometer langen Kanals, einer zweiten Fahrrinne, die das Mittelmeer mit dem Roten Meer verbindet. Damit ist der Suezkanal ab jetzt in beiden Richtungen befahrbar und die Schiffe kommen 7 Stunden schneller vorwärts als bis jetzt. Frage an die Journalistin in Kairo, Astrid Frevel. Al-Sisis Rechnung scheint also aufzugehen. Er wird von der internationalen Gemeinschaft hofiert. Wie kommt das in der Bevölkerung an?
Von der internationalen Gemeinschaft wird er natürlich vor allem hofiert, weil er als Garant für die Stabilität in der Region wichtig ist. Vor allem seit auch die Dschihadisten des Islamischen Staates in dieser Region aktiv sind. Für die Ägypter ist vor allem wichtig, was er hier im Land erreicht. Und da rechnet man ihm die Erweiterung des Suezkanals als großen Erfolg an, der auch sehr stark mit nationalem Stolz verbunden ist.
Das riesige Projekt, das in Ägypten als Jahrhundertprojekt bezeichnet wird, wurde in nur einem Jahr fertiggestellt statt in 3. Und der Bau soll mehr als 7 Milliarden Euro gekostet haben. Auf wessen Kosten wurde das möglich?
Wie viel er genau gekostet hat, das weiß man nicht einmal, weil der ganze Bau, das Finanzielle, wird außerhalb des Budgets abgewickelt. Das Geld haben eigentlich die Ägypter selbst aufgebracht, weil sie gezeichnet haben Scheine, Anteilsscheine mit sehr hohem Zins. Und darum haben sie sich selbst an diesem Kanal mit beteiligt. Für Sisi ging es vor allem darum, möglichst schnell etwas Vorzeigbares zu haben. Es war vor allem auch ein politisches Projekt, um zu zeigen, dass er in der Lage ist, etwas zu bewirken, etwas zu bewegen und das zwar sehr schnell.
Die Regierung hofft, dass Ägypten durch den Ausbau des Suezkanals wirtschaftlich enorm profitieren wird. In welchem Bereich liegen diese Schätzungen?
Es gibt da 2 Überlegungen. Erstens sollen sich einmal die Einnahmen aus dem Suezkanal in wenigen Jahren mehr als verdoppeln. Da muss man allerdings ein Fragezeichen setzen, denn das ist etwas, was Ägypten nicht selber beeinflussen kann. Das hängt von der Entwicklung des internationalen Welthandels ab. Und zum Zweiten soll der Suezkanal eigentlich nur das Herzstück einer großen Wirtschaftszone entlang dieses Kanals sein. Und da wird erwartet, dass internationale Investoren viele Dutzend Milliarden Dollar investieren, um Arbeitsplätze bis zu 1 Million zu schaffen.
Sind diese Erwartungen realistisch?
Sie sind wahrscheinlich etwas überzogen. Man muss auch sehen, Investitionsmöglichkeiten gab es in Ägypten immer. Das ist nicht das Problem. Das Problem und die Hürden sind andere Dinge wie mangelnde politische Stabilität, Unsicherheit, lähmende Bürokratie und schließlich Korruption. Also diese Hindernisse müssten beseitigt werden, dass Investoren in großer Zahl hier ihr Geld anlegen.
Da drängt sich gleich eine weitere Frage auf. Der Suezkanal verläuft in der Nähe des Nord-Sinai, also in der Nähe des Gebiets, in dem das ägyptische Militär und die radikalen Islamisten kämpfen. Ist da der Kanal überhaupt genug sicher für all die Containerschiffe, die dann den Suezkanal passieren sollten?
Das ist eine heikle, hochsensible Region. Man muss aber sagen, die technische Oberaufsicht über dieses Projekt hat die Armee. Die Armee hat zum Beispiel auch bestimmt, wie die Tunnels unter dem Kanal aussehen müssen. Bisher, seit den Unruhen und seit der Revolution 2011, gab es noch keine direkten Probleme am Kanal. Also es konnte immer gefahren werden. Und die Kanalsicherheit zu gewährleisten, das ist die oberste Priorität der Armee.
Zusammengefasst gesagt, hat sich Präsident Sisi jetzt ein Denkmal gesetzt mit diesem Bau?
Das hat er auf alle Fälle und kurzfristig hilft ihm das enorm. Er will von diesem Schwung profitieren und wird heute aller Voraussicht nach weitere Großprojekte ankündigen.
Sagt Astrid Frivel, Journalistin in Kairo. Der Suezkanal ist also wichtig für Ägypten, politisch und auch wirtschaftlich. Falls der internationale Handel auch Interesse hat am ausgebauten Kanal. Wirtschaftsredaktor Thomas Oberer.
Produkte aus Asien mit Ziel Europa. Für die gibt es auf dem Wasserweg keinen schnelleren Weg als durch den Suezkanal. Der Ausbau, der sei deshalb wichtig, sagt Jan Atteslander. Er ist beim Wirtschaftsdachverband Economy Suisse für Außenwirtschaftsfragen zuständig.
Durch den ausgebauten Suezkanal wird die Zuverlässigkeit und die Kapazität erhöht dieser wichtigen Seeverbindung.
Vor allem die Zuverlässigkeit ist für alle Handels- und Transportfirmen wichtig. Weniger wichtig ist die Geschwindigkeit, also die Tatsache, dass der Weg nach Europa durch die neue Möglichkeit von Gegenverkehr im Suezkanal schneller wird.
Wenn man bedenkt, diese Containerschiffe sind häufig von Asien bis nach Europa unterwegs, da sind 7-8 Stunden kürzere Seeverbindung nicht matchentscheidend für den Welthandel.
Wohl entscheidender als die Frage der Zeit ist die Frage der Kosten. Noch weiß man nicht, was Ägypten genau pro Tanker oder Containerschiff und Durchfahrt verlangen wird. Da schauen die Reedereien und auch die internationalen Logistikfirmen ganz genau hin, sagt Jan Atteslander.
Schiffsverkehr im großen Bereich, also die Cargoschiffe, das ist ein sehr hartes Geschäft. Da wird knapp kalkuliert, seit je. Und hier gibt es eine natürliche Grenze, sollte Ägypten zu viel verlangen, dann fahren die großen Containerschiffe einfach um Afrika herum.
Doch auch wenn der Preis stimmt, kurzfristig wird der neue Suezkanal den Welthandel wohl nicht beleben. Zu unsicher ist derzeit die Wirtschaftslage weltweit. Doch Atteslander glaubt, mittel- bis langfristig werde die zusätzliche Kapazität gebraucht werden, denn Indien, China oder Indonesien würden weiter wachsen.
Das sind alles Regionen, wo langfristig doch ein erhebliches Wachstumspotenzial haben. Und auch Europa wird irgendwann mal das Schlimmste hinter sich haben und in der Produktion von Gütern und Dienstleistungen wieder vorwärts machen, sodass im Bereich des Warenhandels auch hier die Kapazitätsnachfrage dann wieder zunehmen kann.
Entscheidend für Erfolg oder Misserfolg des Suezkanals ist aber die Frage der Sicherheit. Die Überfälle von Piraten vor Somalia, die dem Suezkanal geschadet haben, ist im Moment nicht mehr so akut. Viel mehr Sorgen bereitet den Transportfirmen die Situation auf dem Sinai, sagt Jan Atteslander von Economy Suisse.
Das ist sehr nah, das ist 100, 150 Kilometer östlich des Kanals. Ich glaube, wenn es ein Sicherheitsproblem gibt, dann eher von dieser Seite her und weniger von den somalischen Piraten.
Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, wo immer weltweit die Sicherheit in Gefahr war, dort lenkten die Reeder ihre Schiffe rasch um. Und das kann auch für den neuen Suezkanal immer wieder zum Problem werden.
Wie du mir, so ich dir, sagte sich Russlands Präsident Putin, als er auf die Sanktionen des Westens mit eigenen Sanktionen reagierte. Das war genau heute, vor einem Jahr. Fleisch, Gemüse und Milchprodukte aus den EU-Staaten wollte Putin nicht mehr auf dem russischen Markt sehen und verbot kurzerhand deren Einfuhr. Weil aber offensichtlich nicht alle seinen Befehl ernst genommen haben, geht der russische Präsident nun einen Schritt weiter. Er lässt unerlaubt importierte Produkte wie italienischen Parmesankäse neuerdings vernichten. Im ganzen Land sind bereits Tonnen von Käse und Früchten verbrannt worden. Peter Giesling wollte wissen, wie die Menschen in Moskau auf diese neueste Weisung reagieren.
Vor dem Eingang des Supermarkts Perikryostok im Moskauer Arbeiterviertel Krasnopresnenskaja treffe ich die Linguistin Sveta Saonegina. Sie ist empört, dass der Staat Lebensmittel vernichten will, kann sie nicht verstehen. Man darf doch keine Esswaren vernichten, wenn es so viele Leute gibt, die auf Lebensmittel angewiesen wären. Man könnte die Lebensmittel doch Kinderheimen abgeben oder Bedürftigen im Donbass oder auf der Krim. Doch es gibt kaum Zweifel, die russischen Grenzbehörden, aber auch inländische Kontrolleure sind nun angewiesen, von heute an kompromisslos mit Vernichtungsaktionen zu beginnen. Jenen, die entgegen dem Erlass aus dem Kreml nach wie vor über gewisse Kanäle, etwa Fleisch, Wurstwaren oder Früchte aus Polen oder Italien importieren, diesen Leuten müsse jetzt das Handwerk gelegt werden. Das jetzt verlängerte Importembargo für Lebensmittel aus dem EU-Raum ist seit gut einem Jahr in Kraft. Es hat dazu geführt, dass das Angebot in den russischen Einkaufsgeschäften deutlich kleiner geworden ist und dass gleichzeitig die Preise in diesen Geschäften stark angestiegen sind. In den letzten paar Monaten um 17%. Auch hier im Perikryostok-Laden alles sei teurer geworden, meint diese Frau, die sich gerade mit ihrer Wahl am Gemüsestand schwer tut. Viele Kundinnen klagen, dass sich die Qualität der Milchprodukte massiv verschlechtert habe. Die in Russland besonders beliebte Frischmilch aus Finnland fehlt nun und Russland selbst ist eben nicht in der Lage, ausreichend gute Milch für den Eigenbedarf zu produzieren. Sveta Saonegina stört sich vor allem daran, dass russische Milchverarbeiter damit begonnen haben, der Rohmilch aus Russland und gewissen Milchprodukten pflanzliche Fette beizumischen. Die Fabriken vermengen die Milch mit Palmöl, um so deren Fettgehalt zu erhöhen. Dann produzieren sie Käse, der kaum genießbar und andererseits so teuer ist wie seinerzeit der Käse aus Frankreich oder der nicht verbotene Käse aus der Schweiz. Radieschen aus Israel, Knoblauch aus China oder Kartoffeln aus Ägypten. Die russischen Gegensanktionen haben letztlich nur noch deutlicher gemacht, wie sehr Russland auch im Lebensmittelbereich auf Importe angewiesen und wegen der mangelnden Modernisierung nicht in der Lage ist, die Versorgung der Bevölkerung mit eigenen, mit russischen Produkten sicherzustellen. Überhaupt meint diese Kundin, die nun eben ein Netz Kartoffeln in ihren Einkaufswagen legt. Kartoffeln aus Ägypten. Es ist verständlich, dass es keine russischen Bananen gibt. Dass wir aber Kartoffeln aus Ägypten importieren, ist letztlich eine Schande.
Die Reportage von Peter Giesling aus Moskau und von Russland zum einstigen Verbündeten und jetzt einem der größten Kritiker nach Polen. Heute hat Andrzej Duda seinen Eid als Staatspräsident Polens abgelegt. Und ab heute muss er erfüllen, was er seinen katholischen, konservativen und patriotischen Wählern versprochen hat. Zum Beispiel das Kindergeld erhöhen und das Rentenalter wieder senken. Seine Wählerschaft erwartet viel vom neuen Präsidenten und der Partei Recht und Gerechtigkeit. Das zeigt der Bericht von Urs Bruderer. Er war dort unterwegs, wo besonders viele Leute für Duda stimmten. In einer armen Region im Südosten Polens, im Karpatenvorland.
Eigentlich hat der Mann, nennen wir ihn Tomasz, Glück.
Ja,
40 Jahre schon arbeitet er für denselben Betrieb in Ustrzyki Dolne, Holzverarbeitung. Dennoch ist Tomasz unzufrieden. Nach dem alten System wäre ich in 5 Jahren pensioniert worden. Ich bin 60 Jahre alt. Jetzt, nach der Reform, muss ich noch 7 Jahre arbeiten bis zur Pensionierung. Also wählte Tomasz wohl Duda zum neuen Präsidenten.
Tak.
Genau, ich hoffe, dass es ihm gelingt, die Rentenreform rückgängig zu machen. Das war eines von Dudas vielen Wahlkampfversprechen, die er kaum halten kann. Das weiß auch Tomasz. Dennoch war er empfänglich für diese Versprechungen. Und das, obwohl auch das Karpatenvorland auf gute Jahre zurückblickt.
In this region, the situation about 10 years ago was totally different.
Vor 10 Jahren sah es hier noch ganz anders aus, sagt der Soziologe Paweł Walawenda aus Rzeszów, der Hauptstadt des Karpatenvorlandes. Er erinnert sich an Schlaglöcher, dreckige Innenstädte und mürrische Leute. Und heute. Rzeszów ist eine Erfolgsgeschichte, sagt Walawenda. Die Leute meinen immer noch, hier sei nur staubiges Nichts. Aber Rzeszów wurde in den letzten Jahren dank geschickter Standortpolitik zu einem starken Zentrum der Luftfahrtindustrie und zu einer Universitätsstadt, die die gesuchten Ingenieure hervorbringt.
But the problem is the region, because Rzeszów is something like island.
Aber das Problem ist, dass die Stadt Rzeszów eine Insel ist in einer nach wie vor schwachen Region. Zwar wirken auch die Dörfer und Kleinstädte inzwischen aufgeräumt, die Kirchen sind renoviert, die Überlandstraßen in gutem Zustand. Die EU-Gelder für Landwirtschaft und Infrastruktur hinterlassen Spuren. Doch es gibt kaum Arbeit. Und wer Glück hat wie Holzarbeiter Tomasz und einen Job hat, der verdient deutlich weniger, als er anderswo in Polen verdienen würde und viel weniger als zum Beispiel in Deutschland. Das macht die Menschen unzufrieden, auch wenn es der Region verglichen mit früher besser geht. Doch man vergleicht nicht mit früher, man vergleicht mit den Nachbarn. Und die Regierung forderte diesen Vergleich regelrecht heraus, sagt die Vizebürgermeisterin von Ustrzyki Dolne, Ewa Sudow. Sie ist in der Oppositionspartei Recht und Gerechtigkeit.
Platforma zrobiła jeden zasadniczy błąd, kiedy wpajała ludziom.
Der Hauptfehler der Regierungspartei war, dass sie den Leuten sagte, Polen sei ein Tigerstaat und bald so gut dran wie Irland. Das war Schwachsinn, sagt Ewa Sudow. Die Leute hier verglichen diese Behauptungen mit ihrer Wirklichkeit und dachten sich dann, aha, denen in Warschau geht es gut, den Politikern, der Premierministerin, aber uns geht es schlecht.
Po prostu ludzie stracili zaufanie do rządzących.
Die Leute verloren das Vertrauen in die regierende Kaste. Sie sehnten sich nach einem neuen Gesicht. Die Partei von Duda war im Karpatenvorland immer schon stark. Doch diesmal brach der Kandidat der Regierungspartei förmlich ein. Und dem jungen, frischen Duda gelang ein geradezu sensationeller Sieg. Und einiges deutet darauf hin, dass seine Partei Recht und Gerechtigkeit diesen Herbst in Warschau nach 8 Jahren wieder an die Macht kommen könnte. Doch dann werden die Menschen im Karpatenvorland sie verantwortlich machen dafür, dass es ihnen immer noch schlechter geht als den Menschen in Warschau, Krakau oder Bayern. Die Vizebürgermeisterin Ewa Sudow rät ihrer Partei darum jetzt schon zur Wahrheit.
Trzeba powiedzieć jasno ludziom, że my jesteśmy cały czas krajem na dorobku.
Wir müssen den Leuten sagen, dass wir noch weit hinter Deutschland liegen und dass wir noch lange und hart arbeiten müssen, um aufzuholen. Das wären allerdings auch in Polen ganz neue Wahlkampftöne.
Kein Foto ohne Jet d'eau. Wer in Genf Ferien macht, drückt auf den Auslöser, wenn er am markanten Springbrunnen vorbeigeht, dem Wahrzeichen von Genf. Die Stadt hatte die Wasserfontäne 1891 zu Ehren der 600-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft als Attraktion dort im See installiert. So viel ist bekannt. Doch die Geschichte des Jet d'eau geht noch weiter zurück. Westschweiz-Korrespondent Thomas Gutersohn hat sie sich erklären lassen.
Morgens um 8 im Genfer Hafenbecken. Der Berufsverkehr dröhnt von Weitem. Möwen suchen nach Fischresten der zurückgekehrten Berufsfischer. Aber irgendwas fehlt. Das Rauschen. Der weiße Wasserstrahl, dessen Bogen weit über die Dächer ragt. Genf erwacht erst. Gérard Luyer von den Genfer Elektrizitätswerken öffnet die Absperrung zum Jet
d'eau.
Er sei gut geschützt, sagt Luyer. Dabei sind es die Passanten, die vom Wasserstrahl geschützt werden müssen, der mit 200 Stundenkilometern aus dem See schießt. Luyer steigt in den Maschinenraum hinab. Die Elektrizitätswerke sind Eigentümerin und Betreiberin des Jet d'eau. Gérard Lüye, verantwortlich für dessen Unterhalt.
Ce sont deux gros moteurs, un qui s'appelle Salève, puisqu'il est plutôt orienté côté du Salève, et l'autre s'appelle Jura, orienté vers le Jura.
Salève und Jura. Die zwei roten Generatoren erzeugen zusammen 1 Gigawatt Strom und treiben jeweils eine blaue Turbine an. Diese pressen das Wasser dann in die Luft. 500 Liter die Sekunde, erklärt Gérard Lüye weiter.
Il y a 500 litres qui sont éjectés chaque seconde par le jet d'eau, ce qui fait une colonne d'environ 7 tonnes d'eau en l'air en permanence.
Wenn der jet d'eau läuft, sind permanent 7 Tonnen Wasser in der Luft. Eine riesige Menge Energie, die da in den jet d'eau gepumpt wird. Doch eigentlich war der jet d'eau für das Gegenteil gedacht, um Druck abzulassen, erklärt der Historiker Benedikt Frommel.
La création du bâtiment des forces motrices en 1986, qui alimente un réseau d'eau industrielle, de l'eau sous pression, qui servait à faire tourner des moteurs pour les artisans ou les industriels.
1886 entstand das Bâtiment des Forces Motrices, eine zentrale Pumpstation. Angetrieben von der Rhone beförderten 20 Pumpen Wasser über ein Röhrensystem zum lokalen Gewerbe. Der Wasserdruck trieb die Mühlen der Bäcker an, brachte die Druckmaschinen der Papeterien zum Stampfen, ließ die Bohrer der Uhrenmacher rotieren. Energie konnte in Form von Wasserdruck transportiert werden. Ende des 19. Jahrhunderts eine Neuheit. Jeweils am Abend aber machten die Betriebe den Hahn zu. Damit das Rohrsystem nicht platzte, brauchte es ein Überdruckventil.
Le premier jet d'eau, c'est une soupape de décharge d'un réseau d'eau sous pression.
Den jet d'eau. Was also heute durch zwei riesige Generatoren erzeugt wird, war um 1890 eine Klappe, um überschüssige Energie abzulassen. Sehr zur Belustigung der Passanten schon damals. Schnell wurde dieses Überdruckventil zu dem, was es heute ist, eine Attraktion.
Oui, oui, encore 2 Minuten. Oui, 5.
Kurz vor 9, die Zeit drängt. Samuel Chanson weist den jet d'eau verantwortlichen Lüye an, bald den Wasserstrahl zu starten. Chanson ist einer von 5 Rentnern, die permanent den jet d'eau überwachen.
Le matin, là, on le met en route à 9h. Puis c'est le vent ou la bise est calme.
An einem windstillen Tag habe er nicht viel zu tun, aber bei Bise müsse er die Turbinen ausschalten. Deshalb hat Samuel Chanson immer ein Auge auf den Wasserstrahl. Bevor Gérard Lüye den jet d'eau startet, will er noch ein anderes Geheimnis lüften, warum die Fontäne so weiß ist.
Le jet qui part est en fait un cylindre creux avec beaucoup d'air et c'est cette adjonction de bulles qui donne cette couleur blanchâtre.
Weil im Zentrum des Wasserstrahls Luft zugeführt wird, die das Wasser schon nach der Düse zerstäuben lässt. Jetzt kommt Hektik auf. 9 Uhr und der jet d'eau ist noch nicht zu sehen. Hastig öffnet Gérard Lüye die Schaltzentrale, drückt auf den grünen Knopf.
C'est bon. Voilà. Et c'est parti.
9 Uhr und 44 Sekunden. Der jet d'eau schießt in die Höhe. Das Stadtbild ist komplett. Genf ist erwacht.
Und wenn es Sie interessiert, wie es in der Schaltzentrale des Genfer Springbrunnens aussieht, Sie finden die Fotos von Thomas Gutasohn auf srf.ch/news. Und vom Wahrzeichen der Stadt Genf zu einem potenziellen Wahrzeichen der Stadt Basel, dem höchsten und höchst umstrittenen Hochhaus der Schweiz, in unserer Sommergesprächsreihe unter dem Motto «Selbstgemacht» im 1. und 4., gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Miriam Knecht.
Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga ist dagegen, Eritreerinnen und Eritreer in ihre Heimat zurückzuschicken. Das sagte sie vor Journalisten in Bern. Eritrea sei ein Unrechtsstaat. Sommaruga reagierte auf die Kritik der Luzerner Regierung. Diese will, dass Personen aus Eritrea hier künftig weniger leicht Asyl erhalten. Der Umsatz bei den Detailhändlern in der Schweiz ist im ersten Halbjahr zurückgegangen, um 1,9%. Ein Grund dafür ist gemäß Marktforschungsinstitut GfK die Aufhebung des Euro-Mindestkurses. Die Leute würden allgemein weniger einkaufen. Auf der französischen Insel La Réunion sind weitere Flugzeugwrackteile gefunden worden, darunter Fenster und Sitzkissen. Diese könnten von der verschollenen Maschine der Malaysia Airlines stammen. Die französischen Behörden werden sie nun untersuchen.
Ein Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.